Liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie sich gefragt, warum am Anfang der Passionszeit ausgerechnet diese Geschichte vom Sündenfall. Diese Geschichte von ganz am Anfang der Menschheit. Das habe ich mich auch gefragt, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Gottesdienst und nachgeschaut habe, was ist die Perikope, also die von der Ordnung der Kirche vorgegebene Bibelstelle, über die gepredigt werden soll. Da habe ich mir auch im ersten Moment gefragt, warum denn das? Aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, geht es schon auf, der innere Zusammenhang, nämlich das ist der Beginn des Elends dieser Welt, der in dieser Geschichte erzählt wird. Und Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also lasst uns jetzt in dieser Predigt einmal noch zurückdenken an diesen Anfang der Menschheitsgeschichte, wo es heißt, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat und dass er sie schön gemacht hat. Und auch von den Menschen, die er gemacht hat, hieß es, danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Sehr gut. Manchmal bekommt man ja noch einen Eindruck, einen kleinen Eindruck von der Schönheit der Schöpfung, von dieser Vollkommenheit. Wenn man irgendwo auf einem Berg steht vielleicht und in die Landschaft schaut oder auch durch ein Mikroskop schaut auf irgendein Kristall, das man mit den normalen Augen gar nicht sehen kann, aber wenn man es vergrößert, wo man sieht, wie wunderschön die sind, mit welch einer Schönheit bis ins kleinste Detail die Welt ausgestattet worden ist. Adam und Eva haben einen wunderschönen Garten bewohnt, mit reichlich Früchten, von denen sie essen konnten. Schöne Bäume, köstliche Früchte, am Baum gereifte Früchte, was man ja heute bei uns gar nicht mehr kaufen kann. Vollreif, voller Aroma. Gewiss, von einem der Bäume sollten sie nicht die Früchte essen. Aber was macht das schon aus bei einer solchen Fülle an Früchten? Sie haben zu tun in der Landwirtschaft, mit den Tieren um sie herum. Und abends, wenn es kühler wurde, einer meiner Lieblingssätze in der Bibel, da hat Gott sie besucht und ist mit ihnen spazieren gegangen. Und auf diesem Spaziergang, denke ich, ist alles besprochen worden, was das Geschäft des Tages war, welche Tiere sie wieder benannt haben, was sie kennengelernt haben, was sie gemacht haben in ihrem Garten. Es war, würden wir sagen, eine Idylle. Und in diese Idylle dringt eines Tages die Schlange ein. Das listigste aller Tiere, die Gott geschaffen hatte. Und sie kommt mit einer Frage. Einer Frage, die die ganze Menschheitsgeschichte verändert hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr überhaupt nichts essen dürft von den Früchten, mit denen ihr den ganzen Tag zusammen seid? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen dieses Gartens essen dürft? Scheinheilig ist diese Frage. Scheinheilig und bösartig. Denn sie weckt Misstrauen. Und ihr alle wisst, Misstrauen zerstört jede Beziehung. Das geht uns Menschen so. Wenn zwei Menschen sich nicht mehr vertrauen, wenn da was reingekommen ist mit, war das wirklich so? Wenn da Misstrauen reinkommt in eine Beziehung, dann ist die Beziehung schon sehr gestört. Und so das Misstrauen zwischen Mensch und Gott. Die Wahrheit war ja, dass Gott zu Adam gesagt hatte, du kannst jede beliebige Frucht essen im Garten, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn du diese Früchte isst, musst du sterben. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von gar keiner Frucht essen? Eine kleine Verdrehung. Misstrauen gegen Gottes Wort. Und Eva ist dumm genug, sich auf diese Diskussion einzulassen und sagt, na nein, wir dürfen von allen Früchten essen, nur nicht von dieser Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse. Tja, klar doch. Gott will euch dumm halten. Denn wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr selber wissen, was gut und böse ist. Dann braucht ihr Gott nicht mehr. Ihr könnt euch emanzipieren. Ihr könnt selbstständig sein. Autonom. Ihr braucht Gott nicht. Ihr wisst selber, was gut und böse ist. Das erste Misstrauen ging gegen das, hat Gott wirklich gesagt, gegen das Wort. Das zweite Misstrauen dagegen, meint Gott es gut mit euch? Meint Gott es gut mit dir? Macht er es gut mit dir und deiner Geschichte? So macht der Böse das immer, der ja hier in der Gestalt der Schlange dargestellt ist. Das große Ziel ist Misstrauen. Misstrauen zwischen Mensch und Gott. Und Misstrauen zwischen Mensch und Mensch. Und das ist damals ja ganz gut gelungen, die Menschen von Gott zu trennen. Adam und Eva fliegen raus aus dem Paradies. Und seit die Menschen selbst entscheiden, was für sie gut und böse ist, haben sie die Erde zunehmend ruiniert. Nichts funktioniert mehr richtig. Ist doch eine Alltagserfahrung, die wir alle jeden Tag immer wieder machen. Wenn viele Menschen zusammenleben, muss es Regeln geben. Stellt euch vor, irgendein Autofahrer, der hier in Augsburg rumfährt, entschließt sich dazu zu sagen, diese Ampeln haben mir gar nichts zu sagen. Ich fahre so, wie ich will. Ich entscheide, was für mich richtig und gut ist. Ich entscheide, was für mich gut und böse ist. Also fährt er drauf zu und es ist doch abzusehen, wann es den nächsten Crash gibt. Während wenn sich die Menschen an diese Verkehrsregeln halten, kann es einigermaßen gut funktionieren. Aber was für ein Chaos, wenn wir keine Regeln mehr für das Zusammenleben untereinander anerkennen. Was für ein Chaos haben wir angerichtet in dieser Welt, die einmal so gut und schön war. Was für ein Chaos ist daraus entstanden, dass die Menschen angefangen haben zu fragen, hat Gott wirklich gesagt, du sollst nicht töten? Nicht das ungeborene Leben, auch nicht während des Lebens und auch nicht am Ende des Lebens. Hat Gott wirklich gesagt, du sollst deinem Ehepartner treu sein? Hat Gott wirklich gesagt, du sollst keine bösen Geschichten über andere in die Welt setzen? Hat Gott wirklich gesagt, du sollst dem anderen nicht wegnehmen, was ihm gehört? Hat Gott die Menschen wirklich als Mann und Frau geschaffen und nicht mit 250 anderen Möglichkeiten? Hat Gott wirklich gesagt? Oder ist die ganze Bibel nur Menschenwerk? Also wenn man Adam und Eva damals darauf angesprochen hätte, ob Gott mit ihnen redet, die hätten bloß gelacht. Na klar, jeden Abend, immer wieder, ständig. Aber für uns ist das heute durchaus eine Frage. Ist das, was in der Bibel aufgeschrieben ist, nur eine alte Überlieferung? Die fantasievolle Geschichte orientalischer Märchenerzähler, wie es das mal jemand diese Genesis 3 genannt hat? Oder redet Gott da mit uns? Sind die Absichten, die Gott hat, vertrauenswürdig? Meint er es gut mit uns? Und nicht nur meint er es gut, denn gut gemeint ist oft nicht gut gemacht, macht er es gut mit uns? Kann man Gott vertrauen? Kann man sich ihm anvertrauen? Sich ihm überlassen? dass er einen führt? Kann man sich Gott so anvertrauen, dass man ihm zutraut, das Gute und Richtige im eigenen Leben zu gestalten, es uns zu sagen, was gut und richtig ist? Kann man sich dem anvertrauen? Ist Gott auch dann gut, wenn ich nicht kriege, was ich suche? Ist Gott gut, wenn er mir nicht gibt, wofür ich ihn bitte? Ist Gott gut, wenn er mir Dinge zumutet in meinem Leben, die schwer zu ertragen sind, schwierig sind oder wirklich schmerzhaft schwer sind? Ist Gott gut? Alle diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, sind Ausdruck des Misstrauens. Des Misstrauens gegen Gott. Und Misstrauen gegen Gott ist die Ursünde der Menschheit. Damit hat alles angefangen. Damit wird der ganze Abfall von ihm wird damit genährt, mit Misstrauen. Und deswegen kam Jesus. Und deswegen diese Geschichte am Beginn der Passionszeit. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, sagt Paulus in einem Brief an die Korinther. Gott selber kommt in Christus auf die Welt, um diese große Trennung, die durch das Misstrauen geschehen ist, durch den Rauswurf aus dem Paradies, um diese große Trennung zu überwinden. Adam und Eva sind damals der Versuchung erlegen. Sie haben nicht standgehalten. Über Jahrhunderte ist die Eva dafür verantwortlich gemacht worden, dass sie aus dem Paradies getrieben worden sind, weil Eva sich mit der Schlange unterhalten hat. Aber wenn man es mal genauer anschaut, also für Eva hat es noch die Schlange gebraucht, um sie zu verführen. Bei Adam hat schon die Eva gereicht. Wer war denn leichter verführbar? Adam und Eva sind der Versuchung erlegen damals. Ganz anders Jesus. Auch er wurde in Versuchung geführt am Anfang seines Wirkens. Auch er musste diese Einflüsterungen des Bösen hören. Und er musste sich damit auseinandersetzen. Er war 40 Tage in der Wüste gewesen, auf Geheiß des Geistes Gottes, und hatte nun kräftig Hunger. Und da kommt der Böse und bietet ihm an, mach doch aus den Steinen Brot. Du kannst das doch. Und es war die Versuchung, einfach einen wundersamen, leichteren Weg zu gehen. Wer Steine zu Brot machen kann, der hat die Menge hinter sich. Damit ist das Hungerproblem erledigt. Wer unbeschadet von einem hohen Dach runterspringen kann, den wird man anstaunen. Der hat auch die Menge hinter sich. Und wer sich vor dem Fürsten dieser Welt verbeugt, hat den leichteren Weg. Aber er hat dann geliehene Macht. Jesus fällt auf diese Gedanken nicht rein. Er antwortet jedes Mal mit, aber Gott hat gesagt. Nicht, hat Gott wirklich gesagt, sondern Gott hat gesagt. Jesus lässt nicht zu, dass ein Gedanke des Misstrauens zwischen ihm und Gott Platz hat. Das ist schon kostbar genug, dass wir in Jesus ein solches Vorbild haben. Aber es reicht uns ja noch nicht, weil wir diesem Vorbild ja gar nicht hinterherkommen. Das Misstrauen gegen Gott und gegeneinander sitzt ja so tief in uns. Wenn er nur das große Vorbild wäre, dann könnten wir versuchen, so gut zu machen wie er. Aber wir würden immer wieder scheitern. Und wenn man immer wieder scheitert, verliert man irgendwann die Lust zu probieren. Es geht ja nicht. Aber Jesus war eben nicht nur ein Vorbild, sondern er hat das ganze Versagen von uns auf sich genommen. Und an unserer Stelle diese Trennung von Gott am Kreuz ausgehalten. Als er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ach, wir haben Gott verlassen, nicht er uns. Aber in Jesus hat Gott uns wieder mit sich versöhnt, hat diese Trennung aufgehoben, die damals im Paradies ihren Anfang genommen hat. Nein, Adam und Eva sind nicht sofort gestorben damals, aber Gottes Geist in ihnen ist gestorben. Die Beziehung zu Gott war zerstört. Und das musste von Neuem geboren werden. Und das geschieht, wenn wir uns Jesus anvertrauen, wenn wir ihm sagen, komm du zu mir und verbinde mich wieder mit dem Vater. Das geschieht in der neuen Geburt, die durch Gottes Geist in uns geschieht. Und trotzdem ist dieses alte Problem des Misstrauens damit immer noch nicht erledigt. Wie oft hören wir das in uns? Ist das wirklich Gottes Wille? Hat Gott das wirklich gesagt? Ist Gott wirklich gut? Meint er es wirklich gut mit mir? Wir verstehen ja oft so vieles nicht, was uns persönlich angeht, aber auch, wie es auf der Welt gerade zugeht. Wenn ich diese Bilder sehe von Lesbos oder von Idlib, wie die Menschen dort leiden. Sicher ist ein Leiden, das sie sich selber zugefügt haben, aber das auch beim sich selbst zufügen überhöht worden ist, was jetzt wirklich eine Schande für ganz Europa ist, was auf Lesbos passiert. Und eine Schande für diese Stellvertreterkriege, die da stattfinden, auf dem Rücken von denen, die sich einmal gegen Assad empört haben. Wir verstehen es nicht, warum Gott nicht eingreift. Wir haben es damals im Zweiten Weltkrieg zum Schluss auch nicht verstanden, warum nicht irgendeins der Attentate gegen Hitler gelungen ist. Warum diesem Elend nicht irgendwann ein Ende gemacht worden ist. Wir verstehen es nicht. Und dann kommt die Frage, ist Gott gut? Meint er es gut auch mit diesen Menschen? Und wir tun gut daran, wenn wir uns nicht auf eine Diskussion mit dieser Stimme einlassen, sondern wie Jesus antworten, Gott hat gesagt. Nun steht vieles in der Bibel und nicht alles ist gleich wichtig für uns. Aber wir müssen uns einen Schatz zulegen an Worten, die uns halten und die uns helfen, standzuhalten, wenn es eng wird, wenn es schwierig wird, mit denen wir leben können, die uns tragen können. Einen Schatz haben, der uns dann hält, wenn unsere eigenen Kräfte zu Ende gehen. Ja, Gott hat gesagt, und daran halte ich mich. Er hat gesagt, was er von uns erwartet, wie wir leben sollen. Dazu gab er uns die Gebote. Und er hat uns gesagt, dass er uns lieb hat. So wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und so sehr hat der Vater uns lieb, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht irgendwo im Nichts verloren gehen. Ja, Gott hat gesagt. Und das ist der Halt, den wir haben. Wir feiern jetzt zusammen das Abendmahl. Und wenn ihr dann hier vorne steht und euch gesagt wird, nimm und iss, Christi Leib für dich gegeben und Christi Blut für dich vergossen, wer das für sich persönlich annimmt, in Anspruch nimmt, ja, Herr, du bist an meiner Stelle gestorben, damit ich leben kann, es ist für mich gegeben, der weiß, der kann wissen, ich bin ein von Gott geliebter Mensch, ich bin angenommen, ich bin bejaht, ich bin bestätigt als Kind Gottes. Und Kinder sollten nicht geplagt sein von Misstrauen gegen ihre Eltern, sondern in einer Beziehung leben, in der man sich gegenseitig öffnet und weiß, der Vater hat gesagt, die Mutter hat gesagt Und so ist es und so machen wir es. Und ich wünsche euch und mir, dass wir diese Stimme des Misstrauens in uns immer kleiner kriegen, indem wir sie nicht beachten, sondern uns zuwenden an ihn, der uns das Wort gegeben hat, dass er zu jeder Zeit, in jedem Moment, an jedem Ort für uns ist und durch den Heiligen Geist auch in uns wohnt und damit alle Kraft, alle Weisheit, alle Klarheit und Führung für uns da sind. Ich wünsche euch und mir, dass wir ganz viele gute Erfahrungen machen mit diesem Ja, Gott hat gesagt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.